Ja, das wüssten Sie wohl gerne. Worüber das Netz so diskutiert, wer es genau wissen will, der kann entweder mitdiskutieren, das tun aber die wenigsten. Die meisten gucken einfach nur, was die anderen so bei Facebook posten und weiter verbreiten. Facebook oder Twitter oder ähnliche soziale Netzwerke wie Google+, auf denen ja auch die Radio Wissen unterwegs ist. Politiker und die Wirtschaft möchten natürlich wahnsinnig gerne wissen, über was da diskutiert wird, was verbreitet wird. Nur wie kann man das tatsächlich evaluieren, wäre, glaube ich, das entsprechende Fremdwort, also erheben. Stefan Stieglitz ist Wissenschaftler an der Uni Münster und er entwickelt Tools, mit denen das Ganze elektronisch zu messen sein soll. Und Andrea Rönsberg hat ihn gefragt, mit welchen Methoden denn tatsächlich erhoben werden kann, worüber im Netz diskutiert wird.
Also wir haben an der Universität Münster einen eigenen Prototypen entwickelt, der Daten tracken kann aus den größten sozialen Netzwerken, also einmal aus Twitter, aus Facebook und aus den Blogs. Wir werten dort insbesondere Kommunikation aus, die sich um politische Themen dreht oder auch um unternehmensbezogene Informationen. Und dort muss man eben unterscheiden. Also einmal gibt es das Datentracking, was wir mit diesen Prototypen machen. Und auf der anderen Seite gibt es Instrumente, auch eine Menge Open Source Instrumente, die eingesetzt werden können, um dann diese Massendaten auszuwerten und aufzubereiten und auch zu visualisieren.
Nun wollen Sie das Ganze ja in einem Forschungsprojekt verbessern, also die Analyse von Social Media verbessern. Welche Punkte wollen Sie denn konkret verbessern?
In den Forschungsprojekten gibt es im Prinzip eine Zusammenarbeit aus verschiedenen Disziplinen. Also da sind unter anderem die Kommunikationswissenschaftler dabei, die gerade sehr ausgefeilte manuelle Techniken haben, also wirklich sich manuell bestimmte Beiträge angucken, Textbeiträge in sozialen Medien und dann auch sehr reichhaltige und sehr valide Ergebnisse daraus ziehen können. Auf der anderen Seite gibt es eben Disziplinen wie die Computerlinguistik oder eben wir auch als Wirtschaftsinformatiker, die automatisierte Verfahren einsetzen können. Wir können also beispielsweise über einen sehr großen Datensatz von mehreren hunderttausend Tweets sogenannte Sentiment-Analysen durchführen, also eine Einschätzung der Emotionalität, die diesen Daten zugrunde liegt. Also reden die Leute eher positiv oder negativ über bestimmte Themen. Die automatisierten Verfahren haben letztlich immer noch vergleichsweise hohe Fehlerquoten, die eben durch eine Validierung und durch einen Vergleich mit manuellen Verfahren dann verbessert werden können, sodass die Kategorisierung beispielsweise, ob ein Beitrag positiv oder negativ ist, besser funktioniert.
Wie kann man sich das vorstellen? Also manuelles Vorgehen heißt, da sitzt wirklich jemand am Rechner, schaut sich Tweets an und schaut dann zum Beispiel, wie häufig wird Obama, der Name, erwähnt oder in welchem Zusammenhang oder wie läuft das ab?
Genau, in den manuellen Verfahren ist es tatsächlich so, dass die meistens eine Stichprobe, das kann natürlich nicht auf einen oder selten auf einen kompletten Datensatz angewandt werden, weil es natürlich sehr aufwendig ist, wenn dort manuell Coder sitzen, die sich diese Beiträge genau anschauen. Aber da könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel Beiträge eben rausgesucht werden, in denen das Keyword Obama vorkommt und dann eben geschaut wird, wird Obama eher in einem positiven oder in einem negativen Zusammenhang erwähnt. Und das kann ich eben über sehr kleine Datensätze natürlich manuell machen. Aber wenn ich einen Überblick darüber haben will, wie die Gesamtkommunikation gestaltet ist, dann brauche ich automatisierte Verfahren, um dort weiterzukommen, um einfach auch den Aufwand begrenzen zu können. Allerdings habe ich da in der Regel eben eine höhere Fehlerquote, die dann eben durch eine Kombination aus manuellen Verfahren und automatisierten Verfahren verbessert werden kann.
Warum sind die automatisierten Verfahren so fehlerhaft?
Ja, ein Grund ist beispielsweise, dass natürlich die menschliche Sprache und gerade die sehr unstrukturierte Kommunikation in sozialen Medien umgangssprachlich sein kann. Ein gutes Beispiel ist auch einfach, wenn man an Ironie oder Sarkasmus denkt, ein ironischer Beitrag.
Das versteht das Verfahren nicht, ja?
Genau, den kann ich manuell als ironisch einstufen und dann auch korrekt klassifizieren, nämlich dass, obwohl er vielleicht eine negative Äußerung drin ist, er trotzdem positiv gemeint sein kann. Das kann ein automatisierter Algorithmus eben nur schwer erkennen. Also da gibt es eben schon ausgefeiltere Systeme, die das auch hinkriegen, indem bestimmte Phrasen abgeglichen werden. Aber letztlich sind das natürlich so Fehlerquoten, die einfach bestehen.
Dann können Sie also schon auch analysieren, warum manche Themen im Netz sehr, sehr groß werden und andere überhaupt nicht einschlagen.
Das ist was, mit dem wir uns jetzt gerade in diesem Forschungsprojekt beschäftigen, indem wir da eben sehr umfangreich Daten sammeln und dann auch verschiedene Themenverläufe miteinander vergleichen und dort nach Mustern suchen. Also gerade das Hinzukommen bestimmter Akteure oder Multiplikatoren, also sogenannte einflussreiche Akteure, scheint eben dafür eine erhebliche Rolle zu spielen, ob sich ein Thema durchsetzt, aber dann eben auch natürlich sowas wie die Emotionalität des Themas. Also wir konnten nachweisen, dass gerade emotionale Beiträge sich im Netz sehr viel schneller und umfangreicher fortpflanzen, sozusagen im Netz, als das für andere Beiträge gilt.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel, wir haben in Wahlen, im Wahlgeschehen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, haben wir also uns speziell solche Beiträge angeguckt, die eben eine hohe Emotionalität aufweisen und konnten daher feststellen, dass diese Beiträge auch statistisch sehr viel häufiger als neutrale Beiträge weitergeleitet oder beantwortet werden.
Wenn die Analysen jetzt besser werden, wer verspricht sich da am meisten von?
Also es ist natürlich einmal für die Wissenschaft selbst interessant, weil einfach auch solche Entstehungsverläufe von Themen und Meinungsbildungsprozesse jetzt besser verstanden werden können. Also die Kommunikationswissenschaft setzt sich damit ja schon im Grunde seit ihres Entstehens auseinander. Durch soziale Medien haben wir die ganzen Daten nun digital vorliegen und auch in sehr großem Umfang, sodass man einfach über Meinungsbildungsprozesse selbst jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sehr viel mehr verstehen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch praktische Implikationen, dass man sagen kann, für einen Politiker ist das natürlich auch interessant zu sehen, welche Themen beschäftigen die Leute eigentlich in den sozialen Medien, wer sind dort einflussreiche Personen, welche Meinungslager bilden sich, was sind die Hauptargumente, die für oder gegen bestimmte politische Entscheidungen gebracht werden. Und auch im Unternehmenskontext kann man sich das vorstellen, dass also bestimmte Marken, also wie Adidas oder Toyota haben wir intensiv untersucht, dann eben durch die Konsumenten teilweise positiv betrachtet werden oder dann auch in Krisensituationen, also man erinnert sich an diesen Toyota-Bremsenskandal vor einigen Jahren, dann eben auch die Menschen dort sehr aktiv versuchen, mit dem Unternehmen zu kommunizieren oder auch untereinander sehr stark kommunizieren, sodass ich als Unternehmen, auch wenn ich diese Krisenverläufe besser verstehe oder weiß, welche einflussreichen Akteure quasi unter den Stakeholdern sich dort befinden, dann eben auch ein besseres Krisenmanagement machen kann.
Erklärt der Münsteraner Professor Stefan Stieglitz über die Frage, wie sich Themen im Netz eigentlich verbreiten und wie Diskussionen verlaufen. Andrea Rönsberg hat dieses Gespräch geführt. Die Qualität der Tonleitung lag daran, dass wir mit Stefan Stieglitz über Skype gesprochen haben.